passieren, dafür gibt es den Regenbogen als Symbol. Ich lege also meine Waffe an den Nagel. Dann erwählt Gott Abraham, auch am Anfang hier im ersten Buch Mose, und er verspricht dann: Du Abraham, ich werde dich segnen und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham ist schon alt, er hat keine Kinder, seine Frau ist alt. Wie soll das funktionieren? Gott macht es. Und nun hat sich das so aufgebaut in der Bibel, und wir sind in Kapitel 28 bei Abrahams Enkelsohn, bei Jakob. Jakob war ein Zwillingskind, er war der Zweitgeborene, und damit hatte er schon mal ganz, ganz schlechte Karten gehabt. Denn der Zweitgeborene, der hat vom Erbe damals gar nichts gekriegt. Der Erste kriegte alles, der Zweite nichts. Nach dem damaligen Recht hatte er also wirklich keinen Anspruch auf das Erbe, und er hatte auch keinen Anspruch darauf, dass sein Vater den Segen, der Abraham und Isaak versprochen war, der immer so weitergegeben wurde, dass er diesen Segen kriegt. Aber Jakob, der war nicht dumm, der war clever, und der hat seinem Bruder dann beides abgeluxt, das Erstgeburtsrecht und den Segen seines Vaters. Den materiellen Segen, da hat er auch erstmal nicht viel von gehabt, aber vom göttlichen Segen erzählt nun unsere Geschichte. Sein Bruder Esau, der war natürlich sauer, der hat sich betrogen gefühlt, dass er so leer ausging. Und so haben die Eltern gesagt: So, also spätestens, wenn dein Vater tot ist, Jakob, dann wird dein Bruder dich verfolgen und versuchen, dir den Segen zu klauen. Geh lieber zur Verwandtschaft in die Türkei und ja, versuche dort eine ordentliche Frau zu finden. Die Frauen, die wir hier haben in Kanaan, die taugen nichts. So übersetzt. So, jetzt machen wir mal die nächste Folie. Da sehen wir so ein bisschen, wo Jakob langgegangen ist. Er fing hier unten an. Und das Ziel seiner Reise ist ganz oben im Norden, das ist in der heutigen Türkei, das ist Haran, wo auch sein Opa Abraham damals auf seiner Reise war, und dort soll er bei den Verwandten eine Frau suchen. Ungefähr auf der Halbzeit sehen wir hier den Ort Luz, und dort passiert das mit dem Stein. Wer von euch würde schon mal eine Nachtruhe auf so einem Stein verbringen? Ich weiß nicht, warum hier in der Bibel steht, dass er seinen Kopf auf einen Stein gelegt hat, ja? Ich stelle mir das so vor, naja, dann ist der Kopf ein bisschen angewinkelt, vielleicht war er nicht ganz so unbequem. Aber dieser Stein, vielleicht hat er da Decken drüber gelegt oder einen Kamelsattel oder was, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war da ein Stein, der so ein bisschen noch ausdrückt, wie es Jakob ging. Er hatte Angst, er war auf der Flucht vor seinem Bruder, er wusste nicht, wie es weitergeht. Von diesem Gott hatte er zwar in der Kindheit irgendwo gehört, von seinem Vater, aber Gott, der war ja nicht so da, dass er jeden Tag da im Gespräch war mit Isaak, sondern ab und zu hat er sich mal blicken lassen durch besondere Ereignisse, durch Engelerscheinungen und sowas. Hart wie der Stein war seine Situation. Und er hat wahrscheinlich morgens so einen Nacken gehabt. Aber in der Geschichte, da lesen wir nun, dass er träumt. Und da lesen wir, dass Gott treu ist. Eben noch auf der Flucht bekommt Jakob eine ganz neue Perspektive in seinem Leben, wo alles so hart ist. Er sieht eine Leiter bis in den Himmel. Besser übersetzt sind das eigentlich Stufen. Da können wir mal ein Foto machen, David. So. So ungefähr sieht das aus. Kannst noch mal einen zurückgehen? So ungefähr soll die Himmelsleiter wohl gewesen sein. Jedenfalls sind das Stufen in eine andere Dimension, und ganz oben ist sogar irgendwo Gott. Ich weiß nicht, wie er Gott gesehen hat, weil die Bibel ja sagt, man hat Gott nicht gesehen, aber er weiß, so der da oben ist, der ist der Chef. Und auf dem Weg, da bei dieser Treppe, da sind die Boten Gottes auf Dienstreise zwischen Himmel und Erde. Stell dir mal vor, du bist ganz, fühlst dich ganz verloren und ganz alleine. Und auf einmal kriegst du so den Eindruck, ja, da sind noch andere, und die meinen es vielleicht gut, und die ja, arbeiten auch in Gottes Auftrag. Jetzt machen wir mal diese Folie hier, David. Der Maler Raphael hat das so in seinem Bild also umgesetzt. Ne? Der Jakob liegt da unten und die Engel, die steigen hoch. Gott hat er natürlich auch nicht gemalt. Das, was hier Jakob hört, das ist eine ganz klare Ansage von dem Gott seiner Väter. von dem Gott, der sich ja immer nur ganz selten gemeldet hat, punktuell. Und Vers 13 bis 15 lese ich uns da nochmal vor. Oben auf der Treppe stand der Herr, und wenn da im Alten Testament Herr steht, ist das immer Gott. Der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Und sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und ich bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich, ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Gott, der erneuert das Versprechen, was er schon dem Opa vom Jakob gegeben hat und dem Vater, jetzt überträgt er diesen Segen also auf Jakob. Und er verspricht Jakob seinen Segen, also Land, Nachkommen, Schutz und Einfluss. Denn Jakob soll Einfluss bekommen, er soll ein Segen für andere Völker werden. Obwohl sich Jakob diesen Segen ja von seinem Vater erschlichen hat, der war blind und Jakob hat so getan, als wenn er sein älterer Bruder ist, trotzdem hält sich Gott an das Versprechen, diejenigen zu segnen, die sein Vater segnet. Und die sogenannten Vätergeschichten, die machen uns deutlich in der Bibel, wie Gott ist. Gott, der sucht sich Menschen mit einer schwierigen Biografie. Denn auch sein Opa und sein Vater, die hatten alle auch so ihre Probleme, auch gerade mit der Wahrheit sagen und so. Gott ist treu. Gott hält sich an das, was er den Menschen versprochen hat. Er hat gesagt, ich möchte diese Familie segnen, und er hält sich auch bei Jakob jetzt dran. Manche Versprechen Gottes, die brauchen lange. Die erfüllen sich nicht von heute auf morgen. Da braucht es Zeit, bis sich die Wirkung entfaltet. Sein Versprechen an Abraham, dass er ihm einmal das Land schenkt, das ging erst Jahrhunderte später wirklich in Erfüllung, als das Volk Israel dann nach der Ägyptenaufenthalt und Wüste ja das Land Kanaan bekommt. Dass alle Völker durch Jakobs Familie, durch das Volk Israel gesegnet werden sollen, das hat 1800 Jahre gedauert, bis ein Nachfahre von Jakob, nämlich Jesus Christus in Bethlehem, geboren wurde. Aber fest steht, Gott erfüllt seine Versprechen. Und wenn er dir etwas versprochen hat oder etwas zugesagt hat, dann darfst du auch, wenn die Situation wie so ein hartes Kopfkissen ist und du sagst, ich halte es nicht mehr aus, dann darfst du wissen, Gott ist doch treu. Und wir werden nachher auf einige Versprechen schauen, die er uns als Christen gemacht hat durch Jesus. In den Zusagen, die Gott aber hier den Jakob macht, da fällt dann noch was auf. Das habe ich hier stehen. Gottes Ja können wir nicht verdienen. Gottes Ja ist nicht an Bedingungen geknüpft. Kein wenn du das machst oder das lässt. Wenn du nach meiner Pfeife tanzt, dann segne ich dich. Das steht hier nicht drin. Sondern Gott hat den Jakob einfach auserwählt und gesagt, ich möchte dir Gutes tun. Gott kann sich so entscheiden für uns Menschen. Was der Jakob in der Lebensphase der Heimatlosigkeit und Furcht geschenkt bekommen hat, das ist im Grunde etwas, was wir auf der nächsten Folie sehen, David. Das ist ein Blankoscheck. Kennt ihr Blankoschecks noch? Oder Schecks generell? Damals konnte man dann mit so einem Scheck durch die Gegend laufen und wenn irgendjemand darauf geschrieben hätte, 50 Millionen kann derjenige bekommen, der diesen Scheck an der Bank einreicht. Und derjenige hätte 50 Millionen und der hätte da seinen Namen drunter geschrieben und der hätte mir diesen Scheck geschenkt. Dann hätte ich 50 Millionen abholen können. Blankoscheck. So ist das, was Gott hier dem Jakob gibt. Er sagt, ich bin für dich da, egal wo du bist, ich komme einfach mit, ich segne dich, ich tue dir Gutes, ohne Bedingungen. So ist unser Gott. Denn Gott weiß, dass wir die Bedingungen sowieso nicht erfüllen können. Wir sind Menschen, wir haben Fehler, wir machen Fehler, ich mache Fehler, Jakob macht Fehler. Die ganze Sippe hier, das ganze Alte Testament ist voller fehlerhafter Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, jeder Einzelne von uns ist doch auch ein Mensch, der das eine oder andere nicht so macht, wie Gott es eigentlich möchte. Aber aus Gnade hat Gott trotzdem Ja zu uns gesagt. Ein Blankoscheck hat er uns auch ausgestellt, weil er seinen Sohn gegeben hat, ohne dass wir was dafür können. Einfach, weil er uns lieb hat. Einfach, weil er ein Gott ist, der Menschen lieb hat und der den Menschen durch seine Güte zu sich ranziehen möchte und sagen möchte, so bin ich, so ist meine Liebe, so will ich für dich sein. Komm und lern mich kennen. Stellt euch mal vor, ihr hättet so einen Scheck. Was würdet ihr damit machen? Was Gutes tun? Gemeindekredit abzahlen? So eine Sache. Wir lernen hier etwas ganz Wichtiges über Gott. Er knüpft die Beziehung zu uns Menschen nicht an Leistung. Und wisst ihr was, auch wenn ihr schon länger Christen seid, ich bin ja auch schon lange Christ, wie oft ertappe ich mich dabei, dass ich denke, ja, jetzt muss ich das machen und das machen, da Gott mit mir zufrieden ist. Nein, es geht nicht darum, was ich leiste oder was du leistest und ob du ein guter Christ bist oder nicht. Das ist nicht das Erste, nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir an Jesus, an Gottes Liebe dran sind, dass wir uns beschenken lassen, dass wir uns lieb haben lassen, dass wir uns heilen lassen, wo etwas kaputt gegangen ist. Gott gibt zuerst. Und wenn wir dann heil geworden sind und etwas verstanden haben, wie das Leben funktioniert, dann werden wir automatisch verändertes Leben führen. Dann haben wir auf einmal Energie und sagen, ja, was kann ich da denn Gutes auch für andere tun? So läuft der Hase. Jetzt sagen vielleicht die einen oder anderen von euch, Moment, das Alte Testament, na, da stehen viele Sachen drin, da sind doch Spielregeln. Gott fordert doch ganz schön was. Da gibt es doch Gesetze und Regeln. Sind da nicht lauter Vorschriften drin, die Gott seinem Volk Israel gemacht hat? Ist die Gnade, von der ich jetzt gerade geredet habe, ist diese Gnade nicht eigentlich eine Erfindung aus dem Neuen Testament, weil Jesus ja im Neuen Testament kam und alles bezahlt hat? Nein. Wenn wir diesen und andere Texte im Alten Testament lesen, dann entsteht ein anderes Bild. Gott ist auch im Alten Testament ein gnädiger Gott. Ein Gott, der Menschen zu Umkehr ruft. Er schenkt den Menschen, die er sich aussucht, seine Gnade zuerst. Er befreit sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten zuerst. Und er verspricht, ihr Gott zu sein, für sie da zu sein, für sie zu kämpfen, sie materiell auch zu segnen. Und die Gebote, die dann kommen, die sollen eigentlich den Segen, den er dem Volk geschenkt hat, die sollen einfach das beschützen, dass das Volk diesen Lottogewinn sozusagen, den Scheck, nicht verprasst für die falschen Sachen. Dass es nicht vom Weg abkommt, sondern da bleibt. Es ist nicht das Verdienst von Menschen, dass Gott ihr Gott ist oder Israels, dass er ihr Gott ist, sondern er hat sich für sie ausgesprochen. Und wenn die Israeliten dann im Alten Testament etwas gegen Gott gemacht haben, wenn sie gegen die Mauer gelaufen sind, gegen die Gesetze verstoßen haben, dann gab es im Alten Testament eben auch die Möglichkeit, reinen Tisch zu machen mit Gott. Und zu sagen, ich war schuldig, Gott vergib mir. Und dann wurde geopfert, geopfert, geopfert. Dann wurde da bezahlt die Schuld, damit die Beziehung wieder rein und schön ist. Das Alte Testament macht ganz deutlich, zum Beispiel im Psalm 103, Vers 8, barmherzig und gnädig ist Gott der Herr, geduldig und von großer Güte. Wir haben im Alten Testament nicht einen anderen Gott als im Neuen, sondern wir haben einen Gott, der gnädig sein möchte und der im Alten Testament schon gesagt hat, jetzt müsst ihr andauernd opfern, aber eines Tages werde ich die Rechnung ein für alle Mal bezahlen. Dann bekommt ihr einen Blankoscheck, weil das auf meine Rechnung, auf meine Familie geht. Ich schicke den Retter aus meiner Familie. Gott, der hat Gnade gezeigt schon im Alten Testament und auch als Christen im Neuen Bund, können wir uns diese Gnade nicht verdienen, wir müssen uns die nicht verdienen, sondern wir können auf diesen Blankoscheck wirklich zählen. Und wisst ihr was, wenn wir jetzt sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben und so, alles schön, ich habe den Blankoscheck und ich löse ihn nicht ein. Ich weiß das alles von Jesus, alles okay, aber ich mache nichts draus, ich lebe es nicht. Er bietet mir eine Beziehung an zu Gott, aber ich will die gar nicht. Ich bete nicht, ich lese nicht in der Bibel, ich habe keinen Bock auf Gott die Ehre geben in meinem Leben, dann wird er nicht eingelöst und dann werden wir kein verändertes Leben haben. Jakob, der hat dieses Jahr Gottes aber eingelöst. Und das bringt uns zum dritten Gedanken. David, du kannst noch mal einen Klick machen.
Da-dam. Da haben wir ein Bild von Marc Chagall, der auch die Himmelsleiter so zeigt.
Und diese Himmelsleiter ist so im Grunde so ein Bild dafür, dass man mit Gott zu tun haben kann, mit Gottes Welt, dass wir nicht bei diesem einen Stein hier stehen bleiben müssen. Gott befreit uns zu einem veränderten Leben. Als Jakob am nächsten Morgen erwacht, da fängt bei ihm ein neues Leben an. Und er markiert diesen heiligen Ort und er nennt ihn Haus Gottes. Und dann hat er gesagt, also immer wenn ich hier vorbeikomme, da denke ich an diesen Traum Gottes, an dieses Versprechen Gottes zurück. Und er hat das so als Merkstein für sich gemacht und hat gesagt, ich baue hier richtig ein Denkmal. Ohne dass Gott ihn gezwungen hätte, Gott hat nirgendwo gesagt, baue mir ein Denkmal, da macht nun Jakob Gott ein Versprechen. Oh, das riecht ja. Vers 20 lese ich nochmal den Rest vor hier. Dann legte Jakob ein Gelübde ab, also ein Versprechen. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich den zehnten Teil zurückgeben.
Jakob ist ja immer noch auf dem gefährlichen Weg nach Haran.
Aber er sagt, wenn Gott, wenn du dein Versprechen hältst, dann werde ich dir auch jetzt was versprechen. Dann werde ich nicht nur sagen, du bist der Gott meiner Väter, sondern dann sage ich, du bist mein Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn du christlich aufgewachsen bist, dann bist du auch nicht Christ, weil deine Eltern Christen geworden sind, sondern weil du irgendwann gesagt hast, ich möchte auch diese Entscheidung treffen und Gott in meinem Leben als Herrn und Heiland haben.
Als Bibelleser, da können wir in den nächsten Kapiteln mitlesen, mitentdecken, wie Gott da Jakob geholfen hat, wie er ihn gesegnet hat. Sein Onkel Laban, bei dem er landet dort in der heutigen Türkei, der will ihn dauernd austricksen und trotzdem bekommt Jakob seine Traumfrau, er bekommt Kinder, was damals auch ein Ausdruck von Segen war, Knechte und ein großes Viehbesitz, das war die Währung, die man damals hatte. Und dann hat er erneut eine Gottesbegegnung auf seiner Reise, auf der Rücktour nach Hause an Jabok. Und dort bringt ihm der Kampf mit Gott dann den Ehrentitel Israel ein. Und zu guter Letzt hilft Gott dann auch Jakob bei dieser großen Konflikt seines Lebens, bei der Versöhnung mit seinem Bruder. Er hat Angst davor, vor dem Moment, wo man sich ausspricht. Er hat Angst davor, dass der Bruder ihm den ganzen Besitz abnimmt. Aber Gott macht, dass es friedlich und versöhnlich läuft. Gott führt manchmal unsere Kriege, damit wir inneren Frieden bekommen. Mit diesen Erlebnissen, da kehrt Jakob dann etwa 20 Jahre später an diesen duftenden Stein zurück. Und er sagt, Gott, damals habe ich dir versprochen, wenn ich hier wiederkomme und du dein Versprechen erfüllst, dann werde ich jetzt sagen, du bist mein Gott. Und dann mache ich aus diesem kleinen Stein mehr. Er legt also andere Steine dahin, das war dann so ein Symbol, das war so ein kleiner Altar, da konnte er dann auch ein Tier grillen, Gott zur Ehre, dass es schön duftet. Und er ist dadurch näher an Gott gerückt. Und an diesem Ort in Bethel, da stand dann später die Stiftshütte. Als das Volk Israel aus der Sklaverei zurückkommt, da war in Jerusalem noch kein Tempel gebaut. Und bevor das so war, wurde dort die Vorform vom Tempel, die Stiftshütte, als Ort der Begegnung zwischen Gott und Menschen benutzt. Das ist also ein heiliger Ort mit Geschichte, wo Gott Jakob gezeigt hat, ich bin ein Gott, der für euch Menschen ist. Wir fassen zusammen. Gott hat aus Treue zu seinen Zusagen in Jakobs Leben schon hineingesprochen. Er hat ohne Bedingungen zu stellen seinen Segen zugesagt und Jakob hat das erlebt. Und er ist dadurch immer mehr an Gott herangekommen. Und aus einem Mann, der vorher nur die Geschichten von seinen Eltern kannte, wie Gott ist, ist jemand geworden, der eine eigene Beziehung zu Gott hat. Ganz offiziell. Im Neuen Bund ist das durch Jesus genauso. Jetzt müssen wir noch mal gucken. David, mach mal eine Folie weiter.
Oder? Ja. Gottes Jahr befreit uns zu einem veränderten Leben.
Das habe ich mal gemalt. Und da sieht man, dass das Kreuz, das was Jesus getan hat, im Grunde die Himmelsleiter geworden ist für uns im Neuen Bund. Jesus ist der Weg, der zu Gott führt. Über Jesus, über das, was er getan hat aus Liebe, können wir zum Vater im Himmel kommen. Jesus ist Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Gott hat uns durch Jesus Treue gezeigt, weil er den Retter versprochen hat im Alten Testament hier vorne. Und hier hat er ihn dann wirklich am Ende auch geschickt. Jesus kam nicht, weil irgendwer von uns das verdient hätte, sondern weil Gott Ja gesagt hat, bedingungslos zu uns Menschen. Und alle Menschen hier in Prenzlau sind eingeladen. In dieser ganzen Welt sind eingeladen, sich diese Liebe Gottes schenken zu lassen. Und durch Jesus in Kontakt zu kommen, in Beziehung zu kommen. So wie Jakob immer enger an Gott gekommen ist, weil er immer mehr von ihm erfahren hat. Weil er sich anfangs eingelassen hat auf das, was Gott ihm schenkte. In Jesus sagt Gott zu uns Menschen voll ganz, Ja, ich liebe dich. Ich will mit dir sein. Und ich weiß nicht, ob du Angst hast vor der kommenden Woche, ob da schwierige Sachen vor dir sind. Du darfst wissen, durch Jesus bist du nicht allein. So wie Jakob müssen wir aber eben auch reagieren auf das, was Gott getan hat. Gott hat uns seine Liebe durch den Sohn gezeigt. Er hat uns den Blankoscheck gegeben. Aber wenn wir den Blankoscheck nicht einlösen, wenn wir nicht einen Schritt auf der Treppe gehen, einen Schritt des Glaubens, zu sagen, zeig dann ein bisschen mehr von dir, Gott. Und hilf mir mal bei der Sache oder bei der Sache. Wenn wir da nicht probieren, dann lernen wir ihn auch nicht besser kennen.
Das Bild zeigt hier, wir dürfen Schritte des Glaubens gehen. Wir dürfen Jesus immer mehr kennenlernen. Und mit jedem Schritt können wir merken, wie sich Gott ein bisschen mehr unser Leben vorgestellt hat. Christsein bedeutet nicht, dass wir uns was verdienen müssen, sondern dass wir dankbar reagieren auf das, was Gott getan hat. Jakob hat mit Gottes Hilfe zum Beispiel erlebt, dass das Unrecht, was er erlebt hat in seiner eigenen Geschichte, dass dieses Unrecht geheilt wurde. Und so können wir als Christen im neuen Bund auch mit dem Vers von Paulus einstimmen,
Römer 8, Vers 31,
Ist Gott für uns? Sagt Gott Ja zu uns? Wer kann wider uns sein? Wer kann uns irgendwas anhaben? Wir sind sicher, weil Gott uns auch schützen möchte. Jesus selbst hat diese Himmeltreppe aus dem Alten Testament auch einmal erwähnt, im Johannesevangelium Kapitel 1, 51. Und da ging es darum, er hat mit den Jüngern gesprochen und er macht noch Werbung und sagt, wenn ihr euch darauf einlasst, meine Jünger zu sein, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Ihr spielt in einer anderen Liga, weil ihr ab und zu mitbekommen werdet, dass Gott hier am Wirken ist. Wenn ihr euch auf Jesus einlasst, auf mich einlasst, sagt Jesus, dann werdet ihr so etwas mitbekommen. Und was ist passiert? Die Jünger haben es mitbekommen. Sie haben erlebt, wie Gott durch Jesus gewirkt hat, wie Menschen gesund geworden sind. Und sie selber haben auch erlebt, dass Gott mit ihnen ist, wenn sie Menschen geholfen haben, wenn sie Menschen geheilt haben, wenn sie sie von bösen Geistern befreit haben. Die Jünger haben gesehen, dass das stimmt, denn sie sahen bei den Wundern von Jesus den Himmel offen. Sie haben Jesus erkannt als den, der er wirklich ist.
Und und haben gesehen, er ist mit Gott im Bunde. Und an ein paar Stellen, zumindest in der Ostergeschichte oder als Petrus dann später aus dem Gefängnis befreit wird, da gab es dann ab und zu auch tatsächlich Momente, wo sie echte Engel gesehen haben, die dort mitgestaltet haben. Und das hat ihren Glauben wachsen und reifen lassen. Und so ist es doch auch bei uns. Jesus verspricht uns nicht das Blaue vom Himmel, aber er sagt, wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir immer wieder auch Spuren von Gottes Liebe in unserem Leben erkennen. Weiß nicht, wer von euch hat schon mal einen Engel gesehen? Wer von euch hat schon mal Menschen erlebt, die wie ein Engel in der Notsituation geholfen haben, die also uns nahegekommen sind, wie ein Bote Gottes? Ich habe schon Leute erlebt, die haben den Eindruck gehabt, ich muss mal bei dem Michael Fritz anrufen, der hat gerade ein Problem und ich hatte gerade ein Problem. Gott kümmert sich um seine Leute. Und deswegen können wir die Versprechen, die Jesus gegeben hat, auch ganz ernst nehmen. Und das gibt so schöne Versprechen, wie die, dass unser Vater im Himmel unsere Gebete hört. Wer klopft, dem wird geöffnet. Wer sucht, der wird finden. Jesus versprechen, dass er unser Friede sein möchte. Unser Begleiter in jeder Lebenslage bis ans Ende dieser Erde. Wir sind nicht allein. Sondern wir können mutig sein und ein neues Leben führen, weil wir auch die Kraft bekommen, Gutes zu tun. Diese Gnade, die können wir uns nicht verdienen, aber wir können mit Dankbarkeit darauf reagieren und wir können mit Schritten des Glaubens mutig antworten. Und ich wünsche mir das so sehr für unsere Gemeinde, dass wir auch da, wo wir ein bisschen müde geworden sind, dass wir neu sagen, komm, mit Gottes Hilfe wollen wir neue Schritte gehen. Gerade wenn wir zum Beispiel Richtung Kinderarbeit denken, dass wir für die Kinder wieder was anbieten. Wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen die Menschen in Prenzlau neu einladen zu Jesus und auch zu unserer Gemeinde. Dass wir da mutig sind und sagen, Jesus geht doch mit. Lasst uns gemeinsam gehen und vertrauen. Amen. Und wir wollen nun ein weiteres schönes Lied auch als kleine Antwort auf die Predigt singen, das Lied 580, die Verse 1, 2, 3. Im Liederbuch ist der Text und als Video haben wir auch die Musik.